Das ist wirklich unglaublich, aber es ist wirklich jeden Tag gibt es Weiterentwicklung, gibt es neue Tools, neue Werkzeuge, neue Erkenntnisse, Forschungsergebnisse. Das heißt, das Thema dreht so schnell und ist so schnelllebig, dass sich das dann auch widerspiegeln müsste in der Aus- und auch Weiterbildung von Lehrenden.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hi Leute, ich bin Bianca. Ich bin Journalistin bei Salon 5 und habe mit Professor Dr. Doris Wessels über KI gesprochen. Am Anfang habe ich sie gefragt, wann ihr KI denn das erste Mal in ihrem beruflichen Alltag über den Weg gelaufen ist. Doris Wessels ist seit 2008 Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel. Und davor?
Aber ich hatte davor ja auch schon ein bewegtes berufliches Leben und ich habe in Münster dort an der Hochschule Mathematik studiert, Informatik und BWL als beziehungsweise weiteres Drittfach. Und während meiner Tätigkeit dann dort in einem EU-Projekt war schon das Thema KI bei den Kollegen und Kolleginnen, so zumindest so in einzelnen Bereichen, durchaus ein Thema. Das heißt, man spricht auch von mehreren, man nennt das immer so ein KI-Frühling 1, 2, 3, man nummeriert die quasi so durch. Das heißt, es ging eigentlich schon über Jahrzehnte und war dann bei mir so, ja, so nach meinem Diplom in meinem ersten Projekt, da damals an der Uni in Münster, durchaus ein Thema. Und wir haben damals schon überlegt, und das war schon die Sorge, wann ersetzt uns KI? Also braucht man uns Menschen? Also da denke ich auch immer noch dran zurück. Das war damals schon eine ganz ähnliche Diskussion, wie wir sie heute auch manchmal haben, so nach dem Motto, oh je, da kommt so ein ganz mächtiger Gegner auch mal um die Ecke. Und die Frage ist, braucht es dann noch menschliche Intelligenz? Und das hat dann so verschiedene Wellenbewegungen gegeben und immer wieder gab es Hoffnung, dass uns in Sachen KI der Durchbruch gelingt. Und jetzt scheint das wirklich der Fall zu sein. Also jetzt erleben wir wirklich jeder, jede für sich, wie spürbar, nachvollziehbar, den Durchbruch dieser Technologie. Und das bewegt natürlich uns Menschen sehr und beflügelt auch die Diskussion.
Ja, seit dem Launch von ChatGPT ist es ja, wie Sie gesagt haben, würde ich auch sagen, im Alltag der Menschen angekommen, zumindest bei den Menschen, die auch regelmäßig irgendwie im Internet unterwegs sind. Wie schätzen Sie denn diese Entwicklung ein?
Sie hatten gesagt, vor mehreren Jahren, das ist ChatGPT, kam ja am 30.11.2022 heraus. Das heißt, wir sind jetzt so im 16. oder 17. Monat nach ChatGPT, oder so knapp anderthalb Jahre. Das heißt, das hat eine relativ neue Entwicklung, aber sie ist, wenn man die Entwicklung von ChatGPT betrachtet, dann ist es eben nicht wirklich neu, denn das fing bei OpenAI, das ist ja der Anbieter, der hinter ChatGPT steht, dort das Unternehmen mit seiner Gründung, das ist zwar 2015 und das erste Modell von denen kam schon 2018 als KI-Sprachmodell heraus. Also das hat schon eine Historie. Also ChatGPT hat schon mehrere Generationen von Vätern, Müttern gehabt. Und muss man so in dieser Entwicklungshistorie dann auch betrachten. Aber diese öffentliche Aufmerksamkeit, die ist dann erst entstanden, als man dieses KI-Sprachmodell in so eine Chat-Variante verpackt hat. Diese Niedrigschwelligkeit, dass man, und dann kann man es ja kostenlos benutzen. ChatGPT konnte kostenlos bis heute ja als kostenlose Variante auch genutzt werden, ist sehr niedrigschwellig. Man muss kein Nerd sein, um das zu bedienen. Man kann also in fast jeder Sprache benutzen. Das hat natürlich für Furore gesorgt. Und dann war ja auch, nach 5 Tagen hatte man 1 Million User. Also das waren ja explodierende Userzahlen weltweit. Man kam ja gar nicht mehr rein, konnte sich gar nicht mehr registrieren, weil das System so überlaufen war. Und ja, und dann der ganze Medienhype drumherum. Also das wirkt bis heute nach.
Ich muss sagen, ich habe auch, als ChatGPT dann ja im Alltag halt angekommen ist, habe ich auch mal gedacht, okay, ich probiere das jetzt aus und habe dann da alle möglichen Sachen eingegeben. Irgendwie habe mir irgendwelche Rezepte ausspucken lassen oder auch mal, ich brauchte für eine Hausarbeit zum Beispiel, brauchte ich noch einen Titel und ich wusste nicht so richtig, wie ich es nennen kann und habe ich dann mir so Varianten ausgeben lassen und habe dann daraus so einen Frankenstein-Titel quasi gemacht. Also es war schon sehr hilfreich. Wie oft nutzen Sie denn ChatGPT so in Ihrem Alltag?
Jeden Tag.
Was machen Sie dann damit? Also welche Aufgaben erledigen Sie damit?
Also was Sie gerade beschrieben haben, sind ja auch schöne Anwendungsbereiche. Also man ist so ein bisschen ideenlos bei Ihnen. Der Titel Ihrer Hausarbeit, da waren Sie, brauchten Sie Inspiration. Und so ähnlich geht es mir dann auch. Immer dann, wenn ich Inspiration brauche, wenn ich schnell irgendwie einen ersten Entwurf für etwas brauche oder wenn ich schnell etwas überarbeiten möchte, andere Formulierung gerne hätte, so umschreiben, paraphrasieren. Oder das haben wir jetzt tatsächlich, dass wir so einen Beitrag gerade schreiben und mit einer Kollegin und wir hatten überlegt, haben wir so alle Perspektiven berücksichtigt und haben dann diesen noch nicht veröffentlichten Beitrag einfach mal wie so im Rahmen eines Qualitätschecks bei ChatGPT eingeben und gesagt, so welche Perspektiven behandelt unser Thema nicht, welche könnten auch noch relevant sein. So, und da kamen durchaus sehr interessante Ergebnisse bei rum und dieser Weg, das zu nutzen, der ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Weg, aber das Naheliegende, wofür ich das zum Beispiel benutze, wenn ich Vorträge halten soll und ich soll mir eben schnell drei Titelvorschläge liefern, ja, dann kann ich als Mensch mich hinsetzen und es gibt Tage, an denen bin ich nicht so ideenreich und das benutze ich standardmäßig. Also dann gebe ich das bei ChatGPT und sage die und die Stichworte gerne, gib mir fünf Vorschläge für einen Titel und meistens ist es so, dass ich so eine Kombination wähle aus dem ersten Titel, den zweiten Teil, aus dem dritten Titel, den ersten Teil und kombiniere ich das oder ich mache nochmal eine Runde und sage so, kannst du bei dieser Kombination mir nochmal wieder fünf Varianten generieren. Und das empfinde ich als sehr, sehr hilfreich.
Sie sind ja jetzt auf jeden Fall schon auch sehr geschult im Umgang mit KI und mit ChatGPT. Wenn wir das jetzt mal auf den Schulunterricht übertragen, welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie denn beim Einsatz von KI in der Schule oder im Schulunterricht?
Da müsste man jetzt eigentlich die Schüler und Schülerinnen mal direkt befragen. Also wie sehen die das und wie benutzen die das? Und es gibt eine Vodafone-Studie 2024. Und diese Studie von Vodafone, sehr große Studie sogar, trägt den Titel Pioniere des Wandels. Und dann hat, ich habe ja ein virtuelles KI-Kompetenzzentrum gegründet mit ungefähr 10 Mitstreitern am 1. September 2022, das heißt 3 Monate vor der Veröffentlichung von ChatGPT. Und dort haben wir auch einen Mitstreiter, der ist Lehrer, Hendrik Haverkamp, Lehrer am Gymnasium in Gütersloh, Stiftsgymnasium. So, und der sagt, die Pioniere des Wandels sind meine Schüler und Schülerinnen, denn die sind die Vorreiter und das sind die Power-User, die von Beginn an diese Technologie sehr intensiv genutzt haben. Und die hinter dem Pult sitzen, also die Lehrer und Lehrerinnen, sind da eher zögerlich, also viel vorsichtiger. Und die Schüler und Schülerinnen sind diejenigen, die sehr schnell Fahrt aufgenommen haben. Und sie haben auch sehr schnell experimentiert mit den Tools. Seine Schüler und Schülerinnen haben zum Beispiel sehr selbstverständlich Tools auch kombiniert. Also die haben dann DeepL genommen, um irgendwas zu übersetzen. Und haben auch andere Tools in Kombination mit verwendet. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche, also das Nutzerverhalten muss man, glaube ich, mal im Detail auch analysieren. Und die Experten, deshalb gebe ich die Frage gerne zurück. Die wahren Experten sitzen vermutlich nicht hier, bin nicht ich, oder sitzen nicht auf der Seite der Lehrenden, sondern eher auf der Seite der Lernenden. Aber was ich jetzt so aus der Beobachtung sagen würde, ist, dass jetzt mit dieser Technologie man eigenständig lernen kann. Und zwar auf eigenen Wegen, sehr selbstbestimmt. Wir haben kaum noch eine Sprachbarriere. So ein ChatGPT soll 98 Sprachen beherrschen, in unterschiedlicher Qualität. Das heißt, ich kann, auch wenn ich nicht Muttersprache in Deutsch bin, ich kann mir Dinge erklären lassen und ich kann mir das immer wieder erklären lassen. Wenn ich eine Mathe-Schwäche habe, brauche ich mich nicht zu Tode schämen, dass ich mir 10-mal etwas erklären lassen muss und es noch immer nicht verstanden habe. Nein, auf der anderen Seite sitzt jetzt ein Chatbot. Und der wird nicht ungeduldig und der führt nicht in seiner Kommunikation dazu, dass ich mich schämen muss, dass er entnervt ist, sondern da haben wir viele Vorzüge einer Kommunikation, die beim Lernen mehr Freude und mehr Mut auch vermittelt.
Das heißt, Lehrkräfte können sich durch KI ja durchaus auch dann irgendwie Unterstützung mit ins Klassenzimmer holen. Gibt es konkrete Beispiele, wie Lehrkräfte die KI in den Unterricht integrieren können?
Ja, es gibt von Anfang an, schon als ChatGPT draußen war, gab es bei Twitter, damals hieß das noch Twitter und nicht X, gab es das Twitter-Lehrerzimmer. Und da waren aus meiner Sicht die wirklichen Pioniere unter den Lehrenden in Deutschland, zumindest was die Social-Media-Plattform angeht und die Sichtbarkeit dort. Und diese Pioniere dort in dem Twitter-Lehrerzimmer, die haben von Beginn an ihre Ideen geteilt, wie man das Ganze so einsetzen kann. Und der Einsatzvielfalt sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Es gibt inzwischen Lehrer, die haben eigene Webseiten mit wirklich herausragenden Materialien und Angeboten, wo sie den Einsatz in ihrer eigenen Lehre beschreiben, aber die Materialien dann auch zur Verfügung stellen. Und das sind, also es ist wie eine Bibliothek, eine digitale Bibliothek und ein Fundus an Inspiration zum Einsatz in der Lehre. Und betrifft auch alle Schulfächer.
Wissen Sie, ob Lehrkräfte im Umgang mit KI geschult sind oder irgendwie unterstützt werden? Gibt es da irgendwie vom Staat irgendwie ein Programm?
Ja, es gibt ganz viele Lehrer, also die Bundesländer, wir haben ein föderales System, die 16 Bundesländer haben in der Regel alle so Lehrarbeiterbildungseinrichtungen unterschiedlichster Prägung, aber natürlich gehört erstmal im Lehramtsstudium gehört diese Technologie natürlich vermittelt. Da sind wir an den Hochschulen wahrscheinlich noch nicht gut davor, weil das ja bedeutet, dass man in den Hochschulen, wenn man Lehramtsstudierende hat, das in die Curricula auch integrieren muss. Also auch von der Ausprägung her stark genug. Das bedeutet aber wieder, dass man dann auch Professoren und Professorinnen haben muss, die in den Lehramtsstudiengängen das auch vermitteln. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber wenn man dann fertiger Lehrer und Lehrerin ist, braucht man ja auch Lehrerweiterbildung. Und auch da braucht man diese Angebote. Und die gibt es. Die Frage ist immer, reicht das aus? Denn eigentlich müssen diese Lehrenden ja nicht nur einmal, selbst wenn ich die einmal alle geschult hätte, würde es ja nicht ausreichen, sondern ich muss ja ständig weiterbilden, weil diese Technologie ja nicht stillsteht. Also das ist wirklich unglaublich, aber es ist wirklich jeden Tag gibt es Weiterentwicklung, gibt es neue Tools, neue Werkzeuge, neue Erkenntnisse, Forschungsergebnisse. Das heißt, das Thema dreht so schnell und ist so schnelllebig, dass ich das dann auch widerspiegeln müsste in der Aus- und auch Weiterbildung von Lehrenden.
Ja, und da kommen die wahrscheinlich gar nicht hinterher. Also man sieht es ja jetzt schon am Lehrermangel, da ist wahrscheinlich KI gar nicht so da wird das nicht das Wichtigste sein, worum sich gekümmert wird.
Ja, das ist ein guter Aspekt. Auf der einen Seite ist das tatsächlich im Moment der Lehrermangel. Also die Lehrer sagen, ja, würde ich die Zeit hernehmen, dann auch die Schulleitung, wie soll man das dann einplanen? Auf der anderen Seite entlastet diese Technologie auch die Lehrenden selber. Denn man kann jetzt Unterrichtsvorbereitungen, Materialien, man kann erste Entwürfe für Klausuren, also man kann so viel Arbeitsentlastung auch erfahren durch diese Tools, aber man muss erstmal diese Tools im Zugriff haben und man muss sich trauen, auch damit zu arbeiten. Und man braucht dann auch gute Ideen, wo und wie man das einsetzen kann. Aber es ist eben auch ein Hoffnungsträger im Kampf oder in der Minderung der Effekte des Lehrermangels, den wir ja immer stärker haben werden.
Wie schätzen Sie das denn ein, wie das so eine KI als Unterstützung für Lehrkräfte angenommen werden könnte? Ich habe nämlich eher so den Eindruck, dass so in der breiten Masse, wenn ich mich halt unterhalten habe mit anderen Leuten über ChatGPT zum Beispiel, wenn man da zum Beispiel sagt, so ich möchte mir jetzt für ein Interview 10 Fragen vorbereiten lassen, dann ist halt eher so, zumindest ist das mein Eindruck, die Einstellung, ja, das habe ich aber ja nicht selber gemacht, das ist ja quasi wie geklaut. Meinen Sie, das wird sich nochmal verändern in Zukunft?
Ja, das wird sich ändern, weil es so selbstverständlich sein wird, dass wir immer in Zusammenarbeit mit diesen Tools arbeiten werden. Wir werden das gar nicht mehr unterscheiden. Also wenn man heute zum Beispiel Microsoft 365 hat, da hat man und kann man diesen Copilot mit integrieren. Copilot ist so das Microsoft Wording für diese KI-Bots. Und dort hat man zum Beispiel, wenn man in Word etwas schreibt, dann einfach diesen Co-Piloten immer mit an Bord. Also man schreibt ganz selbstverständlich dann Mensch und Maschine, so wie wir heute ganz selbstverständlich immer Google anschmeißen. Wir müssten bei Google ja auch dann immer sagen, okay, das ist ja auch geballte KI eigentlich. Jetzt müssen wir mal angeben, okay, ich habe 20 Mal Google eingesetzt, um das und das zu schreiben. Machen wir auch nicht. Wir setzen auch selbstverständlich Autokorrektur ein. Also wir setzen den Taschenrechner. Also wir setzen ja so viele Tools auch in digitaler Form ein, ohne dass wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr unser Ding. Aber in der Tat ist natürlich jetzt so ein Schreibprozess, wo man Mensch und Maschine gemeinsam schreibt, etwas, wo das Ausmaß die eigenständige Leistung, die nimmt natürlich von uns Menschen etwas ab, weil das, was der KI-Partner leistet, einen immer größeren Anteil auch nehmen kann, weil er immer leistungsstärker auch wird. Aber jetzt kommt die neue Kompetenz auf uns zu. Wir müssen jetzt so ein AI-Leadership haben. Also wir müssen uns der neuen Führungsrolle bewusst sein, die wir haben in diesem Erstellungsprozess. Und wir müssen eben erstmal das Bewusstsein haben, dass wir im Lead sind und und das ist jetzt auch, glaube ich, ganz wichtig für Ihr Thema, der Verantwortung, die wir jetzt haben. Denn wir haben jetzt einen so leistungsstarken Hammer an unserer Seite, ne? Und jetzt ist es an uns Menschen, dass wir den Hammer kompetent einsetzen können und wollen. Und das geht einher mit ganz viel Verantwortungsbewusstsein. Und das müssen wir eben auch als Lehrende lernen.
Wenn wir über Verantwortung sprechen, welche Bedenken gibt es denn möglicherweise zum Einsatz von KI? Also nicht jetzt nur im Unterricht, aber überwiegend im Unterricht.
Also das, was jetzt natürlich jeden Tag in den Medien ist, sind die Deepfakes. Kann man überhaupt noch erkennen? Was kommt von einem Menschen oder was kommt von einer Maschine, werde ich getäuscht. Und das ist das Thema Täuschung, ist auch das Thema im Bildungsbereich. Also ich kann jetzt eine Leistung, wenn ich jetzt einen Aufsatz schreiben sollte, ich bin eine Schülerin und ich bekomme ein Aufsatzthema und das erledige ich heute Nachmittag quasi mit einem Klick, gebe das morgen an und erwecke den Eindruck, ich habe es völlig eigenständig gemacht. Dann täusche ich. Das darf ich eigentlich auch nicht, wenn man sich die Policies anschaut von OpenAI zum Beispiel, steht dort eindeutig drin, dass ich Menschen nicht täuschen darf über den Einsatz. Das heißt, ich muss das transparent machen. Da aber ja viele Schulen, auch Hochschulen, bis heute sich auch gar nicht mit Regeln verstärkt. Also die haben gar keine Regeln dafür, wie man damit umgeht. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hier so ein Disclaimer, ich habe die und die Tools benutzt und das Ergebnis ist eine Koproduktion von mir mit dem und dem Tool. Das gibt es gar nicht. So, das heißt, Schüler und auch Studierende sagen, ja, die Regelung, die gibt's ja gar nicht. Also ich habe gar nicht die Chance. Ich sage, doch, du hättest schon die Chance, aber du musst das von deiner Seite aus sozusagen erzwingen, dass du das in so einem Disclaimer auch kundtun darfst. Und das ist schon ein Dilemma.
Da hätte ich jetzt zum Beispiel wieder den Eindruck, wenn ich das machen würde, zumindest jetzt vielleicht auch, so, wenn ich an mein Studium zurückdenke, wenn ich das draufschreiben würde, dann, ich glaube, alle Dozenten würden sagen, ja, sie haben das ja nicht alleine gemacht, sie fallen durch.
Ja, das darf für mich der Fall sein. Sondern wir müssten genau das Gegenteil, Frau Pösch, genau das Gegenteil muss der Fall sein, dass die Hochschulen solche Regeln festlegen, die zeitgemäß sind, denn die alten Regeln passen einfach nicht mehr. Wir hatten früher sowas wie eine eidesstattliche Versicherung oder eine Eigenständigkeitserklärung, dass man zu
Die gibt's
100,
auch noch.
ja, aber ist das nicht schlimm, dass man zu 100% alles selber gemacht hat? Man macht heute nichts mehr 100% selber, sondern man lässt sich durch die Tools unterstützen. So, und das sollte man dann auch transparent machen. Aber das ist eben auch tatsächlich ein Dilemma, dass Hochschulen mit nicht zeitgemäßen oder ihre Erklärung nicht angepasst haben. Und dann, ja, Studis auch noch die Angst haben, so wie Sie das gerade beschreiben. Wenn ich das dann kundtun würde, dann werde ich dafür noch abgestraft. Und dann verheimliche ich es lieber.
Wir waren gerade beim Thema Verantwortung. In der EU gibt es ja das KI-Gesetz. Was regelt dieses Gesetz?
Dieses Gesetz, also das ist ja eine ganz komplexe Problematik. Das ist ein Rechtsrahmen, der so vier Risikostufen hat für KI-Systeme. Und abhängig von der Risikostufe, das ist wie so eine Pyramide zu sehen. Also ganz oben gibt es die nicht akzeptierten Risiken, dann gibt es hohe Risiken, begrenzte Risiken und minimale Risiken. Und für jede dieser Risikostufen gibt es unterschiedliche Verpflichtungen, auch insbesondere Dokumentationsverpflichtungen, die man hat. Und das ist im Bildungsbereich durchaus relevant, denn wenn es zum Beispiel darum geht, besteht eine Frau Pörsch jetzt ihr Examen oder bekommt ihren Abschluss, besteht ihr ein Modul, dann fälle ich, wenn ich jetzt KI einsetzen würde, eine Entscheidung, die wichtig ist für ihre weitere Karriere oder ihr Leben. Und das ist dann ein hohes Risiko und das darf nur unter sehr, sehr eingeschränkten Rahmenbedingungen überhaupt stattfinden. Also in der Regel nicht. In der Regel dürfte ich genau das nicht. Wir dürfen jetzt nicht einen KI-Bot haben, der ihre Prüfung abnimmt, wo Mensch keine Verantwortung übernimmt, sondern wo wir sie diesem Automatismus überlassen. Das wäre dann ein nicht zu akzeptierendes Risiko und wäre damit dann auch verboten. Das heißt, wir regeln damit, wie diese Systeme eingesetzt werden und wollen die Balance finden zwischen der Nutzung dieser Technologie, den vielen Vorteilen, die das hat, aber wollen eben auch die Risiken und die Nachteile, die dann für uns Menschen damit einhergehen würden, auch versuchen hier minimieren, heißt gleich null, das kann man nicht, sondern in einem vertretbaren Rahmen zu halten.
Welche Nachteile oder welche Risiken sieht denn die EU in KI? Dieses Gesetz wurde ja gemacht, damit man halt Nachteile klein halten kann. Welche Nachteile sieht die EU denn da?
Nachteile, sie erhofft sich die EU durch diesen rechtlichen Rahmen, den wir dann haben, den Schutz der Bürgerrechte, den Schutz, also auch zentraler Werte, die wir als Gesellschaft auch haben. Aber man hat natürlich mit einem solchen gesetzrechtlichen Rahmen auch gehen auch Risiken einher. Risiko bedeutet, wie werden wir weltweit gesehen? Also sind wir zum Beispiel weniger attraktiv für Investoren? Wir wollen ja auch die KI-Entwicklung hier in Deutschland voranbringen. Und wenn jetzt dieser Rechtsrahmen so abschreckend, so restriktiv wirkt, könnte es sein, das ist so eine Sorge, dass das für ausländische Investoren weniger attraktiv ist, hier in Start-ups zu investieren. Das heißt, wir müssen eben auch Start-ups möglichst nicht ausbremsen, sondern wir wollen sie eigentlich fördern. Na, wir wollen ja auch unseren Anteil an diesem riesen Kuchen haben, dieser Zukunftstechnologie. Und da so den Mittelweg zu finden. Also wir wollen Schutz haben, wir wollen regulatorische Maßnahmen haben, die uns wichtig sind, aber wir wollen eben auch Innovation nicht ausbremsen. Und gerade so im Beispiel Startups wird das eben sehr deutlich. Also wenn Startups jetzt ganz hohe Dokumentationspflichten haben, alles Mögliche belegen und prüfen und Qualität sichern und oder, dann sagt man irgendwann, nee, dann gründe ich halt nicht hier in Deutschland, dann gründe ich in den USA oder ich gehe sonst wohin, wo eben dieser Rahmen nicht greift. Also deshalb ist dieser EU-Rechtsrahmen, der ist ja weltweit pionierhaft, wir sind ja die Ersten, die so etwas haben, ist auch ein Experiment, ne? Führt das dazu, dass wir uns abschotten von der Entwicklung? Bremsen wir uns aus oder gilt das sogar als vorbildlich für andere Nationen, die uns dann nacheifern? Dann wäre es, das ist super. Von daher eine super spannende Entwicklung.
Finden Sie, dass KI in der EU ausreichend gefördert wird?
Wenn man sich anschaut, da gibt es so aktuelle Übersichten. Es gab jetzt den von der Stanford University gibt es so einen KI-Report, AI-Report 2024, der ist jetzt gerade rausgekommen. Und wenn man sich dann anschaut, wer entwickelt überhaupt diese Modelle? Welche Nationen sind vertreten? Dann gibt es den großen, großen Player mit großem Abstand, das sind die USA. Und das sind dann alles Unternehmen. Das ist die Industrie. Das sind auch nicht Forschungseinrichtungen, nicht Universitäten auf den vorderen Plätzen. Das sind alles die großen Tech-Giganten. Das ist ein Google, das ist ein Meta, das ist ein Microsoft, OpenAI. Die Player bestimmen als Industrie. Vertreter, Unternehmen treiben die den Markt. Also nach den USA gibt es dann abgeschlagen China und dann folgt irgendwann Europa. Und das ist ja sicherlich nicht gut. Also, dass wir da eben nicht so präsent sind. Also, wir sind leider, leider weit abgeschlagen.
Jetzt haben wir schon über andere Länder gesprochen und deren Platz quasi auf dem KI-Markt. Haben die EU-Länder unterschiedliche Einstellungen zur Nutzung von KI und welche Faktoren spielen denn da eine Rolle?
Also Frankreich scheint zum Beispiel so ein bisschen besser vertreten zu sein bei der Entwicklung der Modelle dieser Systeme als in Deutschland erstaunlicherweise. Und wenn man sich anschaut, wer kennt oder wer benutzt zum Beispiel ChatGPT weltweit, das war eine ganz interessante Untersuchung, die steckt auch in diesem AI-Report der Stanford University drin, dann sind wir in Deutschland, wenn man weltweit die Nutzung sich anschaut, weltweit sind das 63% der Bewohner, die wissen, dass es ChatGPT gibt und die Hälfte davon benutzt es wenigstens einmal in der Woche. Also 63% der weltweiten Bevölkerung weiß, was ChatGPT ist und die Hälfte davon benutzt es einmal die Woche oder wenigstens einmal die Woche. Und wir sind in Deutschland bei 60% ziemlich normal weltweit, also der weltweite Schnitt. Und erstaunlicherweise in Polen ist der Prozentsatz nur bei 43%. Und das ist erstaunlich, dass aus irgendeinem Grund Polen 43% hat und wir haben 60%. Also es gibt leichte Unterschiede, aber hängt auch immer so ein bisschen davon ab, sowieso, dass das digitale Mindset so ist. Also wie digital affin ist eine Gesellschaft. Und wir sind in Deutschland nicht sonderlich digital affin. Das wussten wir vorher schon.
Gibt es ein Land in der EU, was so Vorreiter quasi ist, mit dem Umgang mit KI?
Ganz bestimmt, und zwar ist das Estland, also hier ne, also Estland galt ja immer schon mit ihrer Art und Weise der Digitalisierung als wirklich Vorreiter. Also da gehen ja Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können und konnten. Und die hat natürlich die Chance, auch wirklich alles neu aufzubauen und haben das entsprechend neu designt. Und stehen natürlich heute, was Digitalisierung angeht, ganz, ganz anders davor. Ich hatte vor Jahren schon die Möglichkeit, zu einer Delegationsreise hier mit Schleswig-Holstein dorthin zu reisen. Und ja, man fühlt sich so ein bisschen, als würden wir aus dem digitalen Steinzeitalter kommen. Und wir durften dort dann andächtig lauschen, wie man das auch ganz anders machen kann.
Wenn Estland so weit vorne liegt, kann es ja auch sein, dass es in der Schule, dass da auch viel mehr mit KI gearbeitet wird. Wissen Sie denn, welche Position die EU in Bezug auf künstliche Intelligenz im Schulunterricht vertritt?
Ja, es gibt, hatte das mal gegoogelt, KI-Strategie Deutschland, Handlungsfelder der Europäischen Union im Bildungsbereich. Und da gibt es so Statements, wie wir wollen Förderung von KI-relevanten Kompetenzen, Halten und Gewinn der besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Bündelung von Kompetenzzentren, Unterstützung der Veränderung auf dem Arbeitsmarkt durch spezifische Ausbildungsprogramme mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Das sind Statements unter der Überschrift Bildung, Forschung und Kompetenzen im Bereich KI-Strategien. Ja, Die Zielsetzung ist umrissen, die ist da, also das Bekenntnis, das zu nutzen, das ist vorhanden. Die Frage ist nur, wie die Umsetzungsgeschwindigkeit dann vonstatten geht und ob die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Art und Weise, wie wir das gestalten, ob das ausreicht im weltweiten Wettbewerb. Gerade bei dem Kampf um die besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie attraktiv sind wir denn als Wissenschaftsstandort? Kommt man gerne zu uns oder nicht? Oder verlässt man uns? Verlassen uns die führenden Köpfe noch? Und auch da sieht es leider nicht so gut aus.
Gehen wir jetzt mal davon aus, wir denken uns jetzt mal in diese Traumvorstellung rein, dass KI irgendwann doch den Einsatz, also einen festen Einsatz im Schulunterricht hat. Welche langfristigen Veränderungen erwarten Sie, wenn das so wird?
Eine sehr, sehr gute Frage. Dazu müsste ich jetzt Bildungsforscherin sein. Und ich müsste Bildungsforscherin mit einer Glaskugel noch sein. Dann könnte ich das kompetent beantworten. Das bin ich nicht. Ich glaube, dass wir in der Schule so eine, so was, so mehr hybride Form bekommen. Also wir werden, es gibt, ich weiß nicht, welches Land das war, aber es kann sein, Singapur, irgendein Land stellt schon jetzt entweder in diesem Schuljahr, ich weiß nicht, wie die Schuljahre da getaktet sind, aber da bekommt jedes Kind schon einen KI-Tutor an seine Seite gestellt. Also einen persönlichen Lernbegleiter in Form einer KI-Lösung. Und ich glaube, dass wir auch dort landen werden. Wir haben jetzt heute schon immer mehr KI-Tools, die in die Schule kommen. Wir haben Drittanbieter, Phobis zum Beispiel, die bieten eine große Produktpalette haben. Es gibt drei Bundesländer, die haben schon Lizenzen, sodass die Lehrer und Lehrerinnen das in den Bundesländern mit ihren Schülern und Schülerinnen auch schon nutzen können. Und so in diese Richtung werden wir uns auch entwickeln. Das heißt, es wird total normal sein, wenn ich lerne, habe ich meinen Lernbegleiter als KI-Tutor, der mir hilft und der dann auch zugeschnitten ist auf meine individuellen Belange, der mit mir lernt, sich entwickelt, den ich konfigurieren kann. Und wo dann auch Lehrer, Lehrerinnen auch Einblicke haben in meinen Lernprozess, wo man mich unterstützen kann. Also es wird, glaube ich, viel mehr individualisiertes Lernen geben, was mich dort abholt, wo ich stehe und mich zielgerichtet weiterqualifiziert. Und das ersetzt aber nicht den persönlichen Austausch. Also die Lehrer und Lehrerinnen werden eine neue Rolle bekommen. Das wird einen Rollenwandel geben, aber auch als Hochschullehrende. Und das ist so, als wäre jetzt auch so mal so ein neuer Partner ins Klassenzimmer oder in den Hörsaal eingezogen, ne? So ein neuer Kamerad, der von beiden Seiten genutzt wird. Der wird von Seite der Lernenden genutzt und von Seite der Lernenden. Und wir alle müssen jetzt lernen, mit diesem neuen Partner umzugehen.
Wo sehen Sie denn den akutesten Bedarf, wo man gerade ran müsste in Bezug auf KI? Also wo ist der größte Förderbedarf?
Also man spürt so nach der PISA-Schock, ne, oder der weitere PISA-Schock, das zieht natürlich so Wellen nach sich, dass man sagt, so das Lesen und das Schreiben wird immer schwieriger, Rechnen und so weiter. Das heißt, da einfach mit solchen Tools zu unterstützen. Und da gibt es so erste Studien jetzt auch, in Ghana gab es eine wissenschaftliche Studie, da hat man so zwei in den Schulen. Zwei Gruppen von Schülern und Schülerinnen gebildet. Die einen haben klassisch Mathe gelernt und die anderen haben das zusätzlich mit so einem Mathe-Tutor, den konnte man über WhatsApp auch nutzen, so ganz niedrigschwellig nutzen. Und das zeigt seine Wirkung. Das ist noch nicht so sehr gravierend, aber man merkt, dass man on top, wenn man diese Werkzeuge benutzt, tatsächlich den Lernerfolg steigern kann. Wenn es gute Tools gibt und man die auch entsprechend klug handhabt. Das ist ja auch ein Hoffnungsträger, dass es uns gelingt, einfach so basal, man nennt das so basale Kompetenzen, so die Basics, dass man die besser vermittelt und den Lernerfolg gerade in der Schule auch steigert und gleichzeitig auch die Lehrenden sogar entlasten kann dann.
Ich glaube, da muss wahrscheinlich echt so ein bisschen, da müssen wahrscheinlich Hemmungen abgebaut werden, sich da einfach mal ranzutrauen.
Das, was Sie vorhin beschrieben haben, Frau Pörsch, das hatte ich auch als so dringlich empfohlen. Und zwar war ich beim Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT und dort habe ich empfohlen, im April letzten Jahres, dass wir ganz, ganz schnell eine Taskforce-KI-Bildung benötigen, um alle Lehrenden in Deutschland, an Schulen wie an Hochschulen, abzudaten, damit die verstehen, wie ChatGPT funktioniert oder diese Technologie, nicht nur mit den positiven Aspekten, sondern auch mit den Grenzen, den Limitationen. Was geht und was geht nicht? Denn wenn die Lernenden das nicht verstehen, wie sollen die Lernenden das dann kompetent handhaben? Die müssen sich das autodidaktisch reinziehen und die fallen ja auch auf viele Dinge rein. So, das heißt, das ist nicht in der Form passiert, sondern es ist jedes Bundesland, Jede Schule hat da eigene Wege gewählt und viele fühlen sich auch überfordert und sagen, wann soll ich das machen? Also ich habe gar nicht Zeit, wer von uns soll schulen und so weiter und so weiter. Und das ist alles ein misslicher Zustand. Und man hat dann auch noch die Herausforderung, dass man, wenn wir das einmal geschafft hätten, das reicht ja nicht. Wir müssen es ja kontinuierlich machen, weil so eine Technologie entsteht nicht still, sondern entwickelt sich jeden Tag weiter. Das heißt, wir müssen einfach das Thema Weiterbildung für Lehrende, das muss so wie das tägliche Brot sein. Das muss täglich möglich oder in viel kürzeren Zyklen muss ich ständig, ständig, ständig lernen, 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 damit die Lehrenden das dann auch entsprechend in die Lehre einbringen können. Und das haben wir in der Form noch nicht gekannt, haben es vielleicht auch nicht gebraucht, aber jetzt brauchen wir das auch mal.
Eine Frage noch abseits von der Schule. Und zwar haben wir uns auch noch gefragt, es gibt ja auch KI, die wahrscheinlich nicht nur Gutes will. Kennen Sie Beispiele für eine gefährliche KI und werden wir eigentlich gut vor gefährlicher KI geschützt?
Es gibt ganz bestimmt gefährliche KI, sehr gefährliche KI, die vieles ausspioniert, ohne dass uns das bewusst ist, die sehr missbräuchlich auch genutzt werden kann, die viele Daten sammelt, die dann wahrscheinlich auch ein Handelsgut darstellen, die dann auch weitergetragen werden. Ja, und die Frage ist, ob wir ausreichend geschützt werden. Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man immer den Bad Guys hinterher spüren muss. Also, welche neuen Strategien entwickeln die und was spielt sich in deren Köpfen ab? Und das ist, diese Technologie ist wirklich wie so ein, die ist immer Waffe und Werkzeug gleichermaßen. Du kannst sie positiv einsetzen, aber sie ist in der positiven Wirkung wirklich großartig. Aber sie ist leider auch auf der anderen Seite der Medaille, auch als Waffe. Ganz genauso gefährlich. Und da müssen wir natürlich einen Rahmen bauen und wirklich aufpassen, dass diese Waffe nicht viel zu leicht in falsche Hände gerät und viel zu leicht missbräuchlich genutzt wird. Und auch das ist ja, selbst wenn wir sagen, es ist uns eigentlich zu gefährlich, wir können vieles gar nicht ausbremsen. Also das ist ja so ein Dilemma. Wir sind diesem Prozess irgendwie ausgeliefert. Wir müssen uns jetzt das Beste draus machen. Also verbieten, das wissen wir. Wir können diese Entwicklung, die hält ja nicht an den Landesgrenzen an. Ne? Die hält ja nicht, kann ja sagen, Schleswig-Holstein gibt es das nicht. Das ist ja Quatsch. Ne? Das geht halt nicht. Und deshalb müssen wir uns damit arrangieren. Und wir müssen alles, es soll ja auch im Rahmen des EU-AI, soll es ja auch so ein EU-AI-Office geben, eine zentrale Einrichtung. Und dann soll das ja in den jeweiligen Mitgliedsländern und auch hier in den Bundesländern, das soll dann ja entsprechend auch umgesetzt werden. Und auch da müssen wir natürlich gucken, dass wir das miteinander machen, dass wir die Ressourcen, die wir haben, auch bestmöglich nutzen und dass wir nicht zu viel Ressourcen verschwenden, indem wir alles nochmal neu erfinden und alle so nebeneinander her muckeln, sondern wir sollten das schon zentral angehen und Kräfte bündeln.
Ich sehe es ähnlich. Also ich denke, so Restriktionen oder so bringt da jetzt nicht so viel, weil, wie Sie gesagt haben, also es wird sich ja sowieso weiterentwickeln. In Deutschland wird der Datenschutz auch sehr groß geschrieben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass je weiter sich KI entwickelt, dass dann halt da auch der Aufschrei sehr groß ist, was Datenschutz angeht. Also dass dann quasi die Sorge um den Datenschutz das vielleicht dann noch irgendwie ausbremst. Also wahrscheinlich muss man irgendwie versuchen, einen guten Mittelweg zu finden.
Das haben wir jetzt ja schon gemerkt, denn bei der Nutzung jetzt in der Schule zum Beispiel von ChatGPT war ja genau das Argument, weil gesagt wurde, dass Schüler und Schülerinnen, selbst wenn es kostenlos ist, dürfen das und sollen das ja auch gar nicht nutzen, denn sie müssen ja ihre persönlichen Daten eingeben, um sich zu registrieren. Das heißt, man braucht da einen DSGVO-konformen Weg, damit Schüler und Schülerinnen überhaupt an die Technologie rankommen. Und das ist jetzt über Drittanbieter gelungen. Also diese Drittanbieter, Phobis und Co. oder Schul-KI, die bieten eben genau solch einen Kanal, wo ich, ohne dass ich meine persönlichen Daten eingebe, als Lehrer und Lehrerin in meiner Klasse die Technologie nutzen kann. Und das ist ein Weg, den die Schulen gewählt haben und wählen können, dank der Drittanbieter, die uns diese Lösung, ist ja keine staatliche Einrichtung, die das gebaut hat, sondern das sind private Anbieter, die den Weg uns geebnet haben. Und der Weg in den Hochschulen ist dann wieder ein anderer Weg gewesen. Da gibt es die sogenannte Horki-Schnittstelle, die von Kollegen aus Holzminden, Hildesheim und Göttingen gebaut wurde. Die haben uns dann so eine Schnittstelle gebaut und die benutzen auch ganz viele Hochschulen, wo wir dann eben auch mit den Studis DSGVO-konform, ohne dass wir, da kommen wir über den Hochschulaccount ran und können dann über den Kanal sicher diese Technologie benutzen.
Okay, das ist auf jeden Fall gut, dass es dann so geklappt hat und nicht einfach gesagt wurde, nö, da machen wir es halt gar nicht.
Ja, aber das sind dann immer so, ja, so eine Bottom-up-Bewegung oder private Anbieter gewesen, die dann den Bedarf erkannt haben und eine Lösung gebaut haben. Ne? Und Ja, aber Datenschutz ist da schon eine sehr große Herausforderung, ja. Man merkt übrigens auch, das weiß ich auch, es gab noch einen interessanten Aspekt, wenn die Amerikaner, wenn die, oder die, ja, in dem Fall Amerikaner, wenn die so ihre Produkte ausrollen, also wenn die so eine neue Version haben, eine neue Entwicklung haben, dann beginnt so ein Rollout-Prozess. Das heißt, man überlegt, welches Land bekommt in welcher Reihenfolge diese Technologie zur Verfügung gestellt. So, und man merkt immer wieder, dass wir in Deutschland oder Europa, wir werden nachrangig bedient.
Und woran liegt das?
Ja, woran liegt das? Ich glaube, wir gelten als problematische Region. Wir haben hohe Anforderungen, was Datenschutz angeht und so weiter und so weiter. Und wir werden nicht vorrangig bedient, sondern wir müssen uns hinten anstellen. Also auch ein interessanter Aspekt. Also ich habe da darauf mehrfach hingewiesen. Also man müsste jetzt mit Sam Altman von OpenAI mal sprechen, ob das so ein bisschen Strafe ist, ob das ein Signal ist, so nach dem Motto, ihr seid einfach immer so problematische Kunden. Ich weiß es nicht. Und ich würde gerne mit Sam Altman das mal diskutieren, ob das, was die wahren Gründe dahinter sind.
Ja, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen.
Ja.
Die anstrengenden Deutschen mit ihrem Datenschutz.
Ja, ich glaube, die Euro, wir werden Europa, also ich glaube, das betragen die gar nicht mal so differenziert. Großbritannien hat auch mal darüber geklagt, dass sie auch mit verhaftet werden. Also die werden auch nachrangig bedient.
Frau Wessels, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch für mich. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit KI und ich finde es super, super spannend, um mich da auch weiter einzulesen und auch neue Tools zu testen.
Ich hoffe, ihr fandet das Interview und das Thema KI genauso spannend wie ich. Und wenn ihr noch mehr Podcasts von uns hören möchtet, dann findet ihr alle unsere Shows auf Spotify, in unserer Salon 5 App und auf unserer Website. Schaut auch gerne mal bei Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon 5 Unterstrich. Ciao, macht's gut und danke fürs Zuhören.